Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Energiedosis, dem Praxis-Podcast für Energieversorger. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich freue mich heute, gemeinsam mit meinen Gästen zu beleuchten, wie der Einstieg ins Prosumer-Geschäft für Energieversorger konkret gelingen kann. PV-Anlagen, Speicher, Wärmepumpen, Home-Energy-Management-Systeme und neue Wettbewerber bringen veränderte Kundenerwartungen mit sich und erfordern neue Geschäftsmodelle von Stadtwerken jenseits des Commodity-Geschäfts. Viele Stadtwerke beschäftigen sich bereits mit dynamischen Tarifen oder Hemmslösungen, aber zwischen Strategiepapier und echter Umsetzung liegt oft ein weiter Weg. Die Stadtwerke Iserlohn sind diesen Weg schon gegangen. Dort ist im vergangenen Jahr die Energy Connect App gestartet, eine Lösung, die dynamische Tarife mit intelligentem Energiemanagement beim Kunden in einer Anwendung zusammenführt. Wie so ein Projekt entsteht, was beim Go-Live gut lief, was vielleicht auch nicht sofort und was andere Stadtwerke daraus lernen können, darüber spreche ich heute mit Thomas Stoltmann und Philipp Grigutsch. Die beiden bringen heute durch Thomas sowohl die strategische Perspektive der Vertriebsleitung als auch durch Philipp die operative Brille mit, also die Sicht des Produktmanagers und Projektleiters Energy Connect App. Herzlich willkommen an euch beide, Thomas und Philipp. Schön, dass ihr heute im Podcast dabei seid.
Ja, hallo Friedrich, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern dürfen, wie bei uns der Start und auch die Implementierung unserer App, unserer Prosumer-App tatsächlich funktioniert hat. Vielen Dank dafür.
Von mir auch ein herzliches Danke für die Einladung und ich freue mich, ein Teil des Podcasts zu sein.
Ja, Thomas, ich würde gern persönlich einsteigen, bevor wir ins Fachliche gehen. Wenn du auf das letzte Jahr zurückblickst, war die Prosumer-App für dich eher ein klassisches Vertriebsprojekt oder tatsächlich ein größerer Kulturwandel in eurem Haus?
Ja, also wenn ich auf letztes Jahr gucke, sind es eigentlich zwei Punkte, die mir da ins Auge fallen. Zum einen ist es natürlich der klassische Commodity-Vertrieb. Die Energiekrise ist hinter uns. Der Wettbewerb zieht wieder an. Das merkt man natürlich sehr, sehr deutlich. Zum anderen natürlich auch die Energie- und Wärmewende. Da hat mich besonders bewegt, dass die Geschwindigkeit, die unsere Branche doch verändert, extrem hoch ist. Neue Technologien, neue Kundenbedürfnisse und auch neue Wettbewerber stellen uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Besonders hat mich aber motiviert dabei, dass wir im gesamten Vertriebsteam damit auch neue Lösungen für unsere Kunden schaffen können und vor allen Dingen Lösungen, die auch einen echten Mehrwert bieten. Gleichzeitig war mir dabei auch immer wichtig und ist mir immer noch wichtig, dass wir die Regionalität, also die Nähe zum Kunden dabei nicht verlieren. Wir sagen von uns selber, wir machen Energiewende einfach. Und da haben wir angeknüpft und gesagt, okay, wir müssen die Energiewende auch für die Menschen hier in Iserlohn einfach machen. Wir machen eine neue App. Diese App verbindet dann den klassischen Commodity-Vertrieb mit eben diesen genau angesprochenen EDL-Produkten, also PV, Wärmepumpe, Elektromobilität und Co.
Ja, ein spannendes Projekt, das ihr initiiert habt. Und ja, wenn wir ein bisschen auch auf die Projektperspektive schauen, Philipp, die gleiche Frage an dich oder ähnlich. Ja, als klar war, dass du die Verantwortung für das Projekt übernimmst, war das bei dir eher Vorfreude auf Innovation oder doch erstmal Respekt vor der technischen Komplexität, die so ein Thema mitbringt?
Es war auf jeden Fall eine Mischung aus beiden. Natürlich jetzt bei uns im Produktmanagement beschäftigen wir uns natürlich häufig mit Produktentwicklung und mit Projekten und auch mit Systemen und mit Schnittstellen. Ich habe selber sehr viel Spaß an Gamification und an solchen Themen, deswegen habe ich mich dann natürlich extremst drauf gefreut, aber auch das war uns schnell klar, es ist ein sehr innovatives Thema, wo es noch nicht so viele Lösungen im Markt gibt und erst recht nicht bei Energieversorgern. Von daher war mir schon klar, dass es rund um die Schnittstellen, die wir auch aufbauen wollen, wahrscheinlich schon ordentliche Komplexitätsstufen auch drin geben wird.
Ja, da wollen wir heute auch etwas tiefer reinschauen, was da so die Komplexitätsstufen waren, die du jetzt schon mal angedeutet hast. Vielleicht steigen wir zunächst ein bei der strategischen Idee hinter dem Projekt. Viele Stadtwerke diskutieren aktuell über Prosumer-Geschäftsmodelle, Helms-Lösungen und dynamische Tarife. Bei euch ist daraus relativ früh ein konkretes Projekt entstanden. Thomas, zuerst an dich. Warum ist der Aufbau eines Prosumer-Geschäftsmodells und konkret einer Helms-Lösung aus deiner Sicht für Stadtwerke heute sinnvoll und vielleicht sogar notwendig?
Ja, du hast es eben gesagt, Friedrich, Prosumer. Das Wort Prosumer vor 3-4 Jahren noch unbekannt. Das setzt sich ja zusammen aus Produzent und Konsument. Der Markt ändert sich. Damit ändern sich auch die Kundenbedürfnisse. Die Kunden haben die Bedürfnisse, die Energie selber zu produzieren und die Energie möglichst effizient einzusetzen. Das geht natürlich nicht nur ausschließlich mit Commodity-Lösungen, das heißt mit Strom, Gas, Wasser, sondern es bedarf auch weitere Produkte. Und um dieses Kundenproblem an dieser Stelle zu lösen, haben wir gesagt, da möchten wir ansetzen. Da sich, wie gesagt, der Markt auch ändert, die Bedürfnisse der Kunden ändern, das Kostenbewusstsein der Kunden sich auch geschärft hat, gerade mit Blick auf die Energiewende, die Preise werden volatiler, man möchte möglicherweise ein Stück weit unabhängiger werden von der Preisentwicklung an dem Markt, haben die Kunden großes Interesse, sich da weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sehen wir auch, dass sich die Zielgruppen, also unsere eigenen Zielgruppen und die Kundengruppen vermischen. Bis jetzt haben wir gesagt, okay, es gibt Massenkunden, Privat- und Geschäftskunden, die beliefern wir mit Strom und Gas, Wasser und Wärme möglicherweise. Dann hatten wir die EDL-Kunden, die haben mal hier eine Wallbox gekauft, da mal eine PV-Anlage gekauft oder ähnliche Produkte. Durch dieses Helms-Geschäft, durch diese Prosumer-Lösung, vermischen sich genau diese beiden Zielgruppen zu einer neuen Zielgruppe. Und wir haben uns vorgenommen, diese Zielgruppe, die möglicherweise noch relativ klein heute ist, mit diesem Produkt zu bedienen. Wir haben auch schon 2023, da wird Philipp nochmal gleich ein bisschen mehr zu erzählen, uns dazu Gedanken gemacht und sind in dieses Geschäft eingestiegen, weil wir auch gemerkt haben, das Smart Meter Rollout läuft immer weiter, b, die bekannten, aber auch neue Wettbewerber, wie zum Beispiel das große schwedische Möbelhaus, das es auch im Strommarkt tätig ist, sind auf dem Markt unterwegs. Da haben wir gesagt, da müssen wir mitspielen. Da müssen wir möglicherweise auch First Mover sein und unseren Kundinnen und Kunden zeigen, das können wir mindestens genauso gut oder noch besser.
Ja, du hast schon ein bisschen angedeutet eben, was für euch so Treiber waren. Magst du das nochmal konkret herausstellen und schärfen, was eure Hauptmotivation war, daraus jetzt ein konkretes Projekt für Iserlohn zu machen?
Ja, natürlich gerne. Zum einen Regulatorik. Wir alle sind verpflichtet, als Energieversorger den sogenannten dynamischen Tarif anzubieten seit dem 01.01.2025. Also waren wir da schon mal in der Pflicht. Zum anderen wollten wir aber nicht sagen, wir schmeißen einfach einen dynamischen Tarif auf den Markt und gucken, was passiert, sondern wir wollten eine gute Lösung schaffen, die eine gute und eine hohe Usability für den Kunden auch hat, die transparent ist, mit der Kunde auch arbeiten kann. Zum Zweiten, wie schon eben gesagt, sehen wir auch den Wettbewerb. Bekannte Wettbewerber sind auf dem Markt, die uns diese Kunden natürlich auch klauen möchten. Und neue Wettbewerber kommen auf den Markt, die uns diese Kunden ebenfalls streitig machen. Sodass wir gesagt haben, wir brauchen selber ein Produkt, womit wir die Kunden auch bedienen können und auch schon perspektivisch darauf achten können, dass wir das Produkt weiterentwickeln können. Also heute ist es eine relativ kleine Zielgruppe. Wir haben für uns gesagt, 1- und 2-Familienhäuser. Warum? Weil die Möglichkeit haben, die E-Autos, die sie zu Hause laden oder die PV-Anlage, die auf dem Dach ist, smart steuern zu lassen. Und wir sehen auch den Wettbewerb. Bekannte Wettbewerber und neue Wettbewerber auf dem Markt machen uns die Kunden streitig, sodass wir eine eigene App entwickeln wollten, ein eigenes Produkt entwickeln wollen. Heißt auch Marktverteidigung, Wettbewerber aus unserem Markt herauslassen und natürlich auch die Strommengen der Zukunft bei uns zu belassen. Irgendwann, Stand heute, ist es noch 2045, soll kein Gas mehr durch unsere Netze fließen. Das heißt, die KWH werden dann, ganz salopp gesprochen, von Erdgas und Strom umgewandelt. Und diese KWH würden wir auch sehr gerne verkaufen. Denn uns ist allen bewusst, die Marge, die wir heute im Erdgasgeschäft machen, die wird uns nach und nach wegfallen. Im Endeffekt heißt es auch für uns im Vertrieb, das müssen wir irgendwo kompensieren, nein, sogar im besten Falle überkompensieren. Sodass wir gesagt haben, Das Prosumer-Geschäft, diese Zielgruppe, ist heute noch recht klein. Wenn wir aber First Mover sind und uns auf dem Markt platzieren können, haben wir sehr gute Chancen, ein ganz, ganz großes Stück oder ein ganz, ganz großes Stück dieses Kuchens mitzunehmen.
Ja, das Problembewusstsein ist da, das Potenzial auch, das ihr seht, wie du es eben beschrieben hast. Usability auch ein wichtiger Faktor, um auch angesichts des Wettbewerbs konkurrenzfähig zu sein. Strategie ist das eine. Das andere ist, das dann auch in die Hand zu nehmen und umzusetzen. An dich die Frage, Philipp, wann wurde aus diesem strategischen Zielbild dann wirklich ein konkretes Projekt, also mit Ressourcen, Budget und klarer Verantwortung bei dir? Gab es da einen bestimmten Auslöser oder war das eher so ein schrittweiser Prozess?
So richtig los ging es im Sommer 2024. Das Vorprojekt, wo wir auch gleich wahrscheinlich noch mal ein bisschen drauf eingehen werden, wurde bei uns im Haus durch das Innovationsmanagement begleitet, wo unter anderem dann auch die Fragestellung kam, Make or Buy, Anbietersondierung etc. Und je konkreter es wurde, so wurde es dann auch eben entsprechend vertrieblicher. Und da kamen wir dann eben entsprechend vom Produktmanagement ins Spiel. Das war, wie gesagt, im Sommer 2024. Und die Zeit bis zum Herbst 2024, das waren ja dann ja im Endeffekt 3-4 Monate, die haben wir dann entsprechend genutzt, um ja eine ordentliche Übergabe zwischen Innovationsmanagement und Produktmanagement herzustellen und genau diese Themen eben mit Budget und Zeitplanung dann auf den Prüfstand zu stellen. Und ab Herbst 2024 ging es dann wirklich in die konkrete Umsetzungsphase mit unserem Anbieter.
Ja, Thomas, ihr habt euch bewusst gegen eine Insellösung entschieden. Stattdessen setzt ihr auf eine Plattformlösung im Verbund mit anderen Stadtwerken aus dem M3-Netzwerk. Warum war euch dieser kooperative Ansatz wichtig?
Als wir uns entschieden haben, dass wir in dieses Geschäft einsteigen möchten, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, make or buy? Die erste Frage war, haben wir die Kompetenz dazu? Also können wir beispielsweise eine eigene App entwickeln? Eine eigene sehr gute App entwickeln? Haben wir dafür die Kompetenz? Haben wir dafür möglicherweise auch die Ressourcen verfügbar? Haben wir die Zeit und die Kapazitäten verfügbar? Da kamen wir schnell zu dem Entschluss, das kriegen wir nicht so gut hin wie möglicherweise andere. Dann haben wir uns auf dem Markt umgeschaut und haben auch die Einladung von M3 erhalten, in dem Prosumer oder bei der Prosumer-Plattform mitzumachen. Das war eine gute Lösung für uns oder eine sehr gute Entscheidung, da mitzumachen, denn durch die Vielzahl der Stadtwerke und gleichzeitig auch Vielzahl der Zählpunkte, die dahinter stecken, haben wir natürlich entsprechende Synergieeffekte gehoben. Das geht los bei der Kostenminimierung, bei der Entwicklung einer App, geht aber auch weiter bei der Marktsondierung. Okay, welche Anbieter bieten eigentlich solche White-Label-Produkte beispielsweise an? Welche Kundenbedürfnisse gibt es wirklich? Wie muss so eine App aufgebaut sein, damit der Kunde das auch versteht und bedienen kann? Und wie sehen auch die Zukunftspläne der Anbieter aus? Gleichzeitig habe ich eben gesagt, je mehr Stadtwerke und je mehr Zählpunkte, desto besser. Na klar, am Ende haben wir auch eine höhere Marktmacht. Wir können ein Stück weit mehr Einfluss darauf nehmen, was so ein App-Entwickler, so ein Programmierer auch entwickeln kann und sollte, um unseren Kunden die Bedürfnisse zu decken.
Philipp, wenn man von außen auf so eine App schaut, sieht man meistens nur die Oberfläche. Wie viel organisatorische Arbeit steckt realistisch hinter so einem Projekt und wo lag für dich persönlich der größte Aufwand, den man von außen vielleicht gar nicht so sieht?
Ja, das mal in transparenten und offenen Zahlen zu sprechen, das Thema hat mich exakt ein Jahr beschäftigt, die Umsetzungsphase. Mit 30% der Arbeitsleistung. Das ist natürlich jetzt rückblickend schon relativ viel Zeit, die da ins Land geflossen ist. Größte Punkte waren definitiv das Thema Schnittstellen. Wir sind direkt das große Paket gefahren. Das heißt, wir haben klar unsere App, die in unseren Farben ist, die in unserer Farbwelt ist. Aber wir haben auch direkt unsere ganzen Systeme angeschlossen. Das heißt, der Kunde wählt sich mit seinen Daten aus dem Kundenportal rein. Das Kundenportal ist miteinander verknüpft und das Abrechnungssystem ist auch daran geknüpft, weil wir eben auch die Preise aus dem dynamischen Tarif in der App anzeigen. Und das hat natürlich die Komplexität deutlich erhöht, als einfach nur eine Hems-App einzuführen ohne Anbindung an Drittsysteme. Das war einerseits natürlich vom Aufwand deutlich umfangreicher, Aber auch, was wir tatsächlich unterschätzt haben, ist das Thema Store-Zugänge, also sich mit Apple zu beschäftigen und mit Google zu beschäftigen, zeigt mir immer wieder und auch in den Gesprächen, die ich mit anderen Stadtwerken führe, haben die überhaupt kein Thema aktuell noch mit. Sollte man aber definitiv dann auch mit berücksichtigen in der Zeitplanung, dass dann auch die Schnittstellen mit der IT dort eben entsprechend ja, klar definiert werden und auch die Ressourcen dann dafür aufgebracht werden, wer dann die Store-Zugänge dann auch pflegt letztendlich.
Ja, da hast du schon ein paar spannende Themen angesprochen, wo der Teufel im Detail steckt. Ja, bleiben wir vielleicht kurz bei der technischen Seite. Was waren so die größten Hürden für euch, die ja, du erlebt hast im praktischen Doing? Beispiel Schnittstellen, hast du gesagt, Hardware-Integration oder auch ganz pragmatisch solche App-Store-Prozesse?
Ja, die Abrechnungsprozesse waren mit Abstand die größten, einfach weil die Schnittstellen dafür erstmal komplett aufgebaut werden mussten. Es war kein Wissen bei den Dienstleistern von uns vorhanden, weil die das bis dato auch absolut noch nicht kannten. Was sofort gut funktioniert hat, war tatsächlich die Single Sign-On-Anbindung, also der Login mit dem Kundenportal-Account. Das hat von vornherein gut funktioniert. Aber die Preisinformationen, die dann nachher rübergespielt werden mussten, auch wenn der Kunde am Ende immer nur einen Endpreis sieht, stecken dahinter viele verschiedene Preisbestandteile, die in irgendwelchen Tabellen zusammengerechnet werden müssen und die dann auch regelmäßig dann in die App rübergespielt werden müssen. Das sind so Themen, die dann einfach unterhalb der Oberfläche definitiv dann erst auftauchen. Und es ist halt auch Monopolwissen, was manchmal dann in den jeweiligen Häusern dann halt auch anliegt. Also da sind dann nicht viele Spezialisten, die sich dann damit eben entsprechend dann halt auch auskennen. Und das war natürlich dann halt auch eine Hürde in den Sommermonaten, da dann in den Themen vorwärts zu kommen, wenn gerade die Urlaubszeit dann auch anspringt.
Bist du denn da auf dich allein gestellt dann bei dem Thema oder wie viele Kolleginnen und Kollegen sind dann bei dir im Boot gewesen oder aktuell, um da die Hürden auch zu nehmen?
Gut, im Idealfall versucht man natürlich immer selber erstmal mit Blick auf seinen eigenen Urlaub die Themen soweit dann als Projektleiter bei den Dienstleistern einzukippen, die To-Dos und die Zeitpläne zu überarbeiten und bei den anderen Themen natürlich dann auch Vertretungsregelungen innerhalb des eigenen Teams dann halt auch hergestellt, dass die auf jeden Fall zumindest wissen, was liegt gerade an, wer ist gerade wo am Liefern oder muss eben entsprechend liefern. Das hat natürlich schon mal extremst weitergeholfen und natürlich halt auch die Kontaktdaten von den einzelnen Ansprechpartnern immer griffparat haben und im Idealfall da auch dann schnell wieder eine Rückmeldung zu bekommen, wie die einzelnen Projektschritte gerade verlaufen.
Ja, so die Organisation, die Prozesse dahinter ist natürlich auch ein Faktor. Wie habt ihr das denn intern gesteuert, damit Vertrieb, IT, hast du schon angesprochen, ja, Produktmanagement und Kommunikation beispielsweise an einen Strang ziehen?
Wir haben klassischerweise erstmal einen Kickoff-Termin gemacht und wussten halt, okay, wir brauchen verschiedene Beteiligte. Einmal unser Partner Clever PV, der uns die White-Label-App gestellt hat, unsere IT, unser Kundenportalbetreiber, unser Abrechnungsdienstleister. Die hatten wir alle mal in einen Termin zusammengetrommelt, um die einzelnen Teilaufgaben einmal durchzugehen. Danach sind wir dann eher in Einzeltermine dann halt übergegangen, dass ich als Projektleiter dann geschaut habe, welche Themen jetzt liegen gerade an. Da macht es dann nicht Sinn, immer alle dann da dabei zu haben. Wir haben viel über Projektboards gearbeitet, weil das einfach für alle sehr übersichtlich ist, welche Themen noch zu erledigen sind und welche Themen nachgelagert irgendwo andocken und erst dann bearbeitet werden können. Und ja, das klassische Tool, was wir auch noch genutzt haben, war halt Teams zum Kommunizieren, insbesondere Chats, um niederschwellig einfache Themen schnell miteinander bearbeiten können. Mit Outlook haben wir so gut wie möglich nicht gearbeitet, weil einfach da die Wege ein bisschen umständlich sind aus meiner Sicht und auch mittlerweile ja andere Möglichkeiten, schnellere Ergebnisse halt Erfolg bringen und wenn es auch die Zeit zuließ, einfach auch instant mal jemand über Teams anrufen und sagen, ich bin hier gerade am Thema X dran, kannst du mir gerade mal weiterhelfen, passt es gerade bei dir? Das hat sich dann in der Praxis dann ganz gut gezeigt, dass man da immer auch gutes Verständnis bei den Kollegen bekommen hat, die dann auch an einem Strang mitgezogen haben.
Und innerhalb des Kooperationsnetzwerks oder der Kooperationsplattform gab es auch regelmäßig Austausch, wo man sich dann über ja, gemeinsame Hürden oder auch Fortschritte austauschen konnte?
Genau, also das ist ja nochmal losgelöst von diesem operativen Umsetzungsprojekt. Da treffen wir uns dann einmal im Monat digital und einmal im Quartal treffen uns Präsenz. Das ist in den meisten Fällen jetzt der Standort Frankfurt gewesen, in Teilen aber auch manchmal Köln. Da gab es natürlich dann auch die Möglichkeit, so grundsätzlich über das Thema HEMS einfach zu sprechen, wie gerade da die Entwicklung in den jeweiligen Häusern ist.
Tja, jetzt ist eure HEMS-Lösung ja live. Kein Go-Live läuft perfekt, wie wir wissen. Was waren bei euch die ersten Kinderkrankheiten, die ihr heute auch offen benennen würdet?
Erstmal muss man sagen, dass die App selber stabil läuft. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Da hatten wir aber von vornherein wirklich super gutes Gefühl gehabt, dass die Integration von Hardware bei dem Hersteller reibungslos funktioniert. Wo es einfach technisch große Probleme gab, das waren die Schnittstellen, die ich jetzt gerade schon mal angesprochen hatte. Gerade die Preisinformation, da hatten wir doch größere Probleme mit gehabt, bis da wirklich dann am Ende dann auch der Endpreis drin stand, den ich jetzt dann da auch erwartet hätte. Und gerade dieses Thema Monopolwissen in den Häusern und den Sommermonaten, das hat uns dann leider doch nochmal die eine oder andere Woche nach hinten geworfen, weil da einfach noch extremst viel justieren war oder nachzujustieren war. Und das hatten wir dann zumindest dann in den Herbstmonaten dann finalisieren können. Da bin ich dann auch ganz happy drüber gewesen, dass das nicht noch irgendwo in die Preisanpassungsphase dann noch mit reinrutscht.
Hast du noch was zu ergänzen, Thomas, aus deiner Perspektive, was dir noch irgendwie hängen geblieben ist? Oder?
Also ich kann Philipp an der Stelle nur danken. Der hat wirklich Blut und Wasser geschwitzt, dass dieses Produkt letztes Jahr oder Ende letzten Jahres dann auch Go Live gehen konnte. Er und sein Team haben tolle Arbeit geleistet, sodass wir jetzt auch stolz sagen können, wir sind einer der ersten Energieversorger, die eine so gute und ausgereifte App für die Kunden auch präsentieren können.
Ja, dann lass uns gerne mal konkreter reinschauen in die Energy Connect App. Thomas, das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt, dynamischer Tarif und HEMS, beides Themen, die in der Branche viel diskutiert werden, die sich aber bisher noch nicht wirklich in der Breite durchgesetzt haben. Ist die App aus deiner Sicht ein Produkt für eine breite Zielgruppe? Hast ja schon ein bisschen angedeutet am Anfang, ne, auf wen ihr da abzielt. Oder aktuell eher für technisch affine und risikobewusste Kundinnen und Kunden?
Ja, ich ich finde, da sind zwei Fragen in einer Frage versteckt. Einmal das Thema Zielgruppe. Ich habe ja eben schon gesagt, okay, wir fokussieren uns jetzt aktuell auf die Ein- und Zweifamilienhäuser. Warum? Weil die eben diese verschiebbaren Lasten haben, eine Wärmepumpe, ein E-Auto und auch eine PV-Anlage mit Speicher. Da haben wir uns auch das Ziel gesetzt, wir wollen bis 2035 15% dieser Zielgruppe in dem neuen Produkt drin haben. Das heißt aktive App-User, aber auch aktive Kunden unseres Sauerlandstrom-Flex, also dem dynamischen Tarif. Ich finde, natürlich ist dieser Erfolg auch abhängig vom Smart Meter Rollout, je nachdem, wie schnell der auch vonstatten geht. Wir haben beispielsweise auch gesagt, um die Hürde für den Kunden gering zu halten, den freiwilligen Einbau, den sponsern wir. Der kostet normalerweise 100 Euro für den Endkunden. Da haben wir gesagt, das übernehmen wir für den Kunden, damit er eben die Eintrittshürde so gering wie möglich hat. Wenn wir dann mal nach Schweden gucken, zum Beispiel in Schweden, hat nahezu jeder Haushalt mittlerweile einen IMSIS verbaut, also ein intelligentes Messsystem verbaut. Und über 70% der Schweden nutzen einen dynamischen Tarif. Das ist bei uns in Deutschland noch weit weg, hätte ich gesagt, weil die Kunden natürlich es gewohnt sind, einen festen Preis zu haben. Die sind entweder in der Grundversorgung oder aber haben ein Laufzeitprodukt abgeschlossen bei einem Versorger. Und die wissen, mein Preis gilt für 1 oder 2 Jahre. Der ist fix. Die Umstellung im Kopf, dass dieser Preis nicht mehr fix ist und ich auch mal ein bisschen mehr bezahlen kann oder aber auch ein bisschen weniger bezahlen kann, das ist ein Prozess, den wir den Kunden noch beibringen können, aber auch wollen. Denn für den Endkunden ist es in der Regel dann doch günstiger. Wir haben es mal durchgerechnet, Philipp, ne? Der Kunde hat ein Einsparpotenzial, natürlich je nachdem, wie er die verschiebbaren Lasten auch verschieben kann, von 200 bis 300 Euro pro Jahr. Die zweite Frage oder die Aussage in deiner Frage war, das Produkt ist erklärungsbedürftig. Ja, Das haben wir auch festgestellt, als wir uns über das Kommunikationskonzept Gedanken gemacht haben, wie wir dieses Produkt draußen bewerben wollen. Sei es ein Social-Media-Post oder ein Plakat in der Stadt. Das ist mit einem Satz oder mit einem Schlagwort wirklich nicht zu erklären. Deswegen nehmen wir auch folgenden Weg auf. Wir sagen, okay, wir füttern den Kunden draußen an mit ein, zwei Stichworten und versuchen, den Kunden zu uns ins Kundencenter zu locken, damit wir ihn persönlich beraten können. Denn wir sehen natürlich diese App auch als Cross- und Upselling-Potenzial. Mit dieser App verbinden wir, das habe ich eben schon mal gesagt, die Commodity-Welt mit der Non-Commodity-Welt. Da wir auch PV-Produkte anbieten, E-Mobilitätsprodukte und Wärmepumpenprodukte anbieten, sagen wir natürlich, alles, was der Kunde in dieser App koppeln kann an Hardware, verkaufen wir dem Kunden im besten Falle gleich mit. Und so haben wir natürlich immer einen tollen Anker und ein tolles Gespräch mit dem Kunden, um ihn möglicherweise fit zu machen für die Energiewende.
Ja, danke für die Einblicke da in eure Herangehensweise. Ich würde gerne vielleicht nochmal da noch eine Nachfrage stellen zu dem Punkt, der Kunde muss das erstmal lernen. Die andere Art der Preisbetrachtung, ne, von einem stabilen Preis oder einem fixen Preis, den er kennt, hier zu dem flexiblen Modell. Oder hast du oder habt ihr da Ansatzpunkte, wie man da Nachhilfe beim Denken oder beim Verinnerlichen dieser anderen Haltung leisten kann? Oder wie geht ihr da ran?
Im Prinzip mit der App, weil die App übernimmt das Überlegen und das Steuern der Hardware. In dem Moment, wo der Preis an der Börse günstig ist, würde die App das erkennen und beispielsweise das E-Auto aufladen. Philipp erzählt euch ein bisschen mehr zu der App noch, wie das dann auch funktioniert. Aber diese Hürde, diesen dynamischen Tarif tatsächlich mal auszuprobieren, bieten eben dem Kunden das auch an. Unsere Verträge haben eine Laufzeit von, also Erstlaufzeit von 3 Monaten und anschließend eine Kündigungsfrist von 1 Monat, sodass der Kunde innerhalb des Stadtwerke Salon Kosmos immer hin und her switchen könnte. Ja, wenn er merkt, nach 3 Monaten ist doch nicht so mein Fall mit dem dynamischen Tarif, dann bieten wir ihm gerne auch wieder ein Festpreismodell an. Und eben, wie gesagt, die App ist ja auch smart und die steuert alle Verbraucher und Erzeuger so, dass der Kunde das Beste, das Maximum an Einsparpotenzialen herausholen kann. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass es ein bisschen dauern wird, bis die Kunden das auch akzeptieren. Ich denke, es geht mit dem Erfolg. Wenn der Kunde nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr erkennt, das ist wirklich gut, ich kann damit wirklich Geld einsparen, dann wird es sich auch herumsprechen und auch verbreiten. Siehe Schweden, also wenn 70% der Menschen in Schweden einen solchen Tarif nutzen, kann es tatsächlich nicht so schlecht sein.
Ja, spannend. Also die App dann quasi als auch Lerninstrument, es selbst zu erfahren dadurch, wie das alles vernetzt ineinander greift und welche Steuerungsmöglichkeiten es gibt für dich selbst, ne, da auch gewisse Hebel zu haben. Wenn wir mal auf das konkrete Setup schauen bei euch, Philipp, beim Thema HEMS gibt es im Markt grundsätzlich 2 Ansätze, entweder hardwarebasierte Systeme, also eine Steuerbox beim Kunden zu Hause oder cloudbasierte Lösungen. Ihr habt euch für einen cloudbasierten Ansatz entschieden. Warum und wo siehst du darin die Vorteile auch für andere Stadtwerke, die gerade vor einer ähnlichen Entscheidung stehen?
Die Entscheidung ist ja auch schon bei uns in dem Vorprojekt gefallen, was ja auch durch das Innovationsmanagement begleitet wurde. Die Ausrichtung ist eher tendenziell, dass es Richtung Cloud-basiert geht. Cloud-basiert bietet Vorteile für uns, für den Kunden, insbesondere für den Kunden auch dahingehend, dass er keine zusätzlichen Anschaffungskosten hat für Hardware, die eingekauft werden muss, um Geräte entsprechend zu steuern. Der andere Effekt ist auch, dass diese Cloud-basierten Lösungen im Business Case auf lange Sicht grundsätzlich günstiger sind. Das ist dann für uns relevant. Und was wir jetzt insbesondere in den letzten Monaten auch gesehen haben, ist, dass immer mehr Hersteller ihre API-Schnittstelle freigeben. Das heißt, dieses Thema cloud-basierte Verfahren scheint auch bei den Herstellern angekommen zu sein, Vor einigen Jahren war es noch undenkbar, dass ein Wärmepumpenhersteller seine API-Schnittstelle freigibt. Jetzt stehen wir Anfang März 2026 da und haben die wichtigsten Wärmepumpen-Player schon integriert, weil die ihre Schnittstelle eben entsprechend freigeben und selber erkennen, das sind eigene Geschäftsfelder, die man daraus vielleicht noch bedienen kann.
Ja, das ist natürlich auch dann ein Argument dafür, ne? Welche Hersteller sind vertreten und welche Schnittstellen gibt es bereits, was ja, ich denke, auch ein gutes Verkaufsargument ist. Die Energy Connect App gibt es aktuell in zwei Varianten, eine kostenfreie Version und eine kostenpflichtige. Kannst du einmal kurz erläutern, was kann die App konkret und welche Funktionen und Vorteile sind aus Kundensicht aktuell am wichtigsten?
Genau, wir haben die kostenlose Variante, die kann jeder Kunde von uns runterladen. Er muss nur eben entsprechend ein Kundenportalkonto bei uns haben. In der kostenlosen Variante hat der Kunde die Möglichkeiten, sich A in das Kundenportal einzuwählen. Er kann sich die Preise von unserem dynamischen Tarif anschauen. Das ist für uns eben entsprechend der Punkt, der besonders wichtig ist, um Kunden überhaupt auf das Thema dynamischen Tarif zu sensibilisieren. Er hat da die Möglichkeit, den kompletten All-In-Preis zu sehen mit Umlagen, mit der Beschaffung, mit den Zertifikaten für Grünstrom dahinter. Weil in der Praxis ist es doch noch so, dass viele Energieversorger den Kunden sagen, geh auf die EPEX-Seite. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, um den Kunden mal wirklich transparent zu zeigen, wie ist jetzt eigentlich dann der komplette dynamische Tarifpreis, bei uns heißt der Tarif Solar und Strom Flex mit allen Umlagen, ist die Antwort, lad dir die App runter und dann schau dir einfach die Börsenpreise an. Und jetzt um 13 Uhr gab es das Preisupdate für morgen und du kannst dir super einfach einen Überblick darüber verschaffen, wie sich die Preise viertelstündlich verändern. Und der Kunde kann auch in der kostenlosen Variante schon unendlich Geräte koppeln. Also wenn er zum Beispiel sein Haus voll mit irgendwelchen Chellys hat, das sind Geräte, die dann auch nochmal den Stromverbrauch von einzelnen Endgeräten dann nochmal messen. Oder der Kunde schon ein Elektroauto hat oder eine Wärmepumpe hat oder einen Wechselrichter von der PV-Anlage hat, kann er die grundsätzlich auch in der kostenlosen Variante schon hinterlegen. In der Premium-Variante gibt es zwei wichtige Features, die aus dem Ganzen so ein richtiges Premium-Paket dann schnüren. Die Premium-Variante kostet bei uns 2,99 Euro pro Monat. Oder die andere Variante erschließt es dann für das ganze Jahr ab, kostet das 24,99 Euro, also nochmal einen kleinen Anreiz, insgesamt aber sehr günstig ausgestaltet. Und in der Premium-Variante kann der Kunde die Geräte smart steuern. Also konkret ausgedrückt, ich will morgen früh um 8 Uhr losfahren. Ich habe einen dynamischen Tarif. Und der Wagen ist angeschlossen, dann wird der Wagen zu den besten Zeiten getankt, beziehungsweise zu den besten Preisen. Das heißt, ich muss jetzt nicht dann irgendwie mal zum Auto stürmen und jetzt dann das Kabel rausziehen, weil gerade teuer ist, sondern die App regelt das schon. Das ist unter anderem eine Funktion, dass ich das festlegen kann zu den besten Zeiten. Ich kann aber auf der anderen Seite auch einen Preiscap machen, dass zum Beispiel das Auto definitiv nicht geladen wird, wenn der Preis größer 50 Cent beispielsweise ist. Da gibt es sehr, sehr viele Funktionen, die man eben entsprechend nutzen kann. Primär geht es aber insbesondere darum, dass der PV-Überschuss im Haus möglichst optimal genutzt wird und der Kunde wenig in das Netz einspeist. Das sind auf jeden Fall die wichtigsten Funktionen. Und was wir auch besonders wichtig finden, ist, wenn der Kunde den dynamischen Tarif hat, bekommt der Kunde von uns die Rechnung ausschließlich in das Kundenportal. Das hat für uns den riesen Vorteil, wir können uns sehr, sehr viele Seiten Papier sparen. Und in der App haben wir einen Absprung in das Kundenportal. Das heißt, der Kunde kann innerhalb der App verweilen, in das Kundenportal abspringen und sich seine monatliche Rechnung anschauen. Und daraus wird wirklich dann ein kompletter Schuh.
Ja, das ist interessant, wie sich dann die Kundenschnittstelle neu definiert und da eine Vernetzung entsteht auch, ne, zwischen Kundenportal, App und den unterschiedlichen Hardware-Systemen, alles gebündelt in einer App. Thomas, ein Punkt, der perspektivisch spannend wird. Aktuell gibt es noch keine direkte In-App-Kommunikation mit dem Kunden. Ist das für euch mit Blick auf die Zukunft ein wichtiger Hebel, um beispielsweise Cross- und Upselling im EDL-Bereich voranzutreiben?
Ja, absolut. Denn in der Regel, so wissen die meisten Zuhörenden, haben wir als Stadtwerk mit unseren Kunden 2 bis 3 Mal im Jahr Kontakt. Das ist die Abrechnung und das ist die Preisanpassung. Mit der App, die der Kunde heute schon auf seinem Smartphone hat, haben wir einen weiteren Kontakt. Das ist ja schon mal schön. Er sieht unser Logo jeden Tag. Er sieht unser App-Icon jeden Tag. Und zukünftig haben wir sogar noch die Möglichkeit, Content über die App auszuspielen. Das heißt, wir können unsere Hardware-Produkte anbieten. Wir können unsere Commodity-Produkte anbieten, das heißt Stromtarife anbieten. Und das ist für uns natürlich ein Riesenhebel, diese App auch zum Verkaufen zu nutzen. Denn wie gesagt, wir nutzen oder wir sehen diese App auch als Verbindung zwischen EDL-Produkten und Commodity-Produkten. Von daher auf jeden Fall, und wir freuen uns sehr, einen weiteren Kommunikationskanal Richtung Kunden damit aufmachen zu können.
An dich, Philipp, vielleicht noch die Nachfrage, wie weit ist diese Vision noch weg oder ist das eine Sache, die dann komplexer ist auch umzusetzen oder lässt sich das mit einem entsprechenden CMS-System dann auch leicht integrieren?
Genau, das CMS-System ist soweit vorkonfiguriert. Wir sind gerade dabei, uns selber auch damit einzufinden. Was meine ich damit konkret? Auch das wollen wir intern erstmal bei uns besprechen. Welchen Content wollen wir eigentlich bespielen? In welcher Tonalität wollen wir das tun? In welcher Optik wollen wir das auch eben entsprechend platzieren? Dazu werden wir uns jetzt in den nächsten Tagen dann hausintern noch Gedanken dann dazu machen. Und dann werden wir perspektivisch dann schätzungsweise Ende März, Anfang April dann auch mit dem Content Management starten und haben dann die Möglichkeit, über verschiedene Wege in der App gewisse Dinge zu platzieren, Produkte, Informationen an verschiedenen Stellen, die uns dann auch noch Flexibilität erlauben, wo wir glauben, ist es da am geschicktesten, die Informationen zu platzieren.
Die App ist seit Oktober letzten Jahres live. Thomas, wie reagieren eure Kundinnen und Kunden bisher darauf? Gibt es schon erste Feedbacks aus der Praxis?
Ja, das erste Feedback ist, wir haben aktuell weit über 200 User registriert in der App. Auch viele von denen oder die Mehrzahl von denen aktive User, das heißt, die nutzen die App auch regelmäßig. Das ist genau der Hebel, den ich eben angesprochen habe. Wir haben mit dem Kunden plötzlich jeden Tag Kontakt, den wir vorher nur zweimal, vielleicht dreimal im Jahr im Kontakt gehabt haben. Das ist ein tolles Ergebnis. Das hat unsere Ziele bis dato sogar übertroffen. Natürlich haben wir uns auch langfristige Ziele gesetzt, auch mit Abschlüssen dahinter zum dynamischen Tarif. Aber bis hierhin sind wir mit der Markteinführung sehr zufrieden. Wir werden nach Ostern ein Kundenevent veranstalten und die aktiven User, die tatsächlich die App regelmäßig nutzen, zu uns einladen und direktes Kundenfeedback von denen erhalten. Da wollen wir insbesondere wissen, wie ist die Usability, also wie ist die Handhabung der App, welche Schnittstellen funktionieren gut, welche sind noch nachholbedürftig, welche Anwendungsfälle sind für den Kunden besonders interessant, dass wir auch dahingehend unsere App oder die App weiterentwickeln können. Und damit wir uns immer mehr auf die Kundenbedürfnisse einstellen können und so den Markt immer besser und immer zielgerichteter auch bedienen können.
Ja, spannend. Dann wird das nach Ostern bestimmt auch ein erkenntnisreiches Treffen mit den Nutzerinnen und Nutzern direkt, die mit Sicherheit auch nochmal neue Impulse geben für euch. Wenn ihr beiden jetzt einmal so die ersten Monate nach Go Live Revue passieren lasst, was hat euch da am meisten überrascht, positiv oder vielleicht auch negativ? Gab es Aha-Momente oder Stolpersteine, aus denen ihr besonders viel gelernt habt?
Größter Aha-Moment in dem Moment, wo wir dann auch live gegangen sind und über das Backend-System dann auch uns die Kunden ein wenig detaillierter anschauen konnten, ergibt sich ein differenziertes Bild. Es gibt Kunden, die haben schon sehr viele Komponenten hinterlegt, vermutlich schon welche, die sehr viel mit dem Thema Home, Energie grundsätzlich schon vertraut sind. Aber auch zum anderen eben User, die noch nichts hinterlegt haben, die vermutlich dann im Kundenkontakt in der Gesprächsberatung dann auf das Thema dynamischer Tarif aufmerksam gemacht wurden und die Apps einfach runtergeladen haben, um zu schauen, wie eigentlich der Preis ist. Und was mit Sicherheit auch der Fall ist, das ist nun mal die erste App, die wir im Namen der Stadt Iserlohn öffnen, einfach aus Neugier. Die Stadtwerke Iserlohn haben eine App, ich lade mir die einfach mal runter, egal was es ist, aber ich schaue mir erstmal an, was gibt es eigentlich in dieser App drin. Das schafft halt auch nochmal die Möglichkeit, die Kunden auf Themen zu sensibilisieren, wo die Kunden bislang sagen, ja, Strom kommt irgendwie aus der Steckdose raus und alles Weitere ist für mich gar nicht greifbar, zu wissen, ah, okay, ich kann irgendwie meine Solaranlage mit meinem Auto irgendwie verknüpfen, damit der Strom möglichst im Haus bleibt. Ah, es gibt einen dynamischen Tarif. Ah, die Stadtwerke, die bieten demnächst über dieses Content-Management-System dann auch noch andere Produkte an, wo wir nicht direkt mit in Verbindung gesetzt werden. Da freue ich mich auch sehr noch drauf.
Gibt es von deiner Seite, Thomas, noch etwas, was du ergänzen magst?
Ja, wie schon eben gesagt, Kommunikation ist ein Thema, Erklärungsbedürftigkeit des Produktes ist ein Thema. Nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben viele, viele Runden gedreht hier intern, um die richtigen Worte zu finden, wie wir mit dem Kunden kommunizieren wollen. Haben hoffentlich, so glauben wir auch, den richtigen Weg gefunden und die richtigen Worte gefunden. Die Zahlen sprechen auch im Prinzip für sich. Aber wie Philipp schon sagte, natürlich haben wir auch technische Hürden. Im Fachjargon MK8 ist eine Hürde bei uns. MK8 haben viele IMSIS-Kunden verbaut, das Messkonzept 8. Aber die können wir heute noch nicht anschließen. Aber das kommt nach und nach und wir sind sehr, sehr guter Hoffnung. Nein, wir wissen es sogar, dass wir auch die Kunden zukünftig bedienen können.
Ja, das klingt doch nach guten Voraussetzungen. Wenn ihr mit dem Wissen von heute nochmal an den Anfang gehen würdet, würdet ihr strukturell etwas anders angehen?
Im Großen und Ganzen nicht. Also wir würden uns sehr wahrscheinlich wieder für eine Plattform entscheiden, so wie die von M3. Wir haben uns da sehr gut aufgehoben gefühlt. Wir haben auch anfangs sehr schnell gemerkt, dass diese Synergien, die wir da gehoben haben, auch wirklich auf fruchtbaren Boden getroffen sind. Wir kamen relativ schnell voran. Wir waren auch der Pilot, also das heißt, wir sind immer noch der First Mover, auch auf der Prosumer-Plattform. Auch das würden wir wieder machen, weil wir gesehen haben, es bringt auf dem Markt etwas. Ne? Wie gesagt, wir haben jetzt über 200 aktive User in der App. Wir sehen auch, dass die Kündigerzahl in diesem Bereich rückläufig sind. Von daher hat uns das sehr bestätigt, diesen Weg richtig gegangen zu sein. Darüber hinaus hatte Philipp ja auch schon gesagt, der Aufwand hat sich ja auch bei ihm nicht in Grenzen gehalten, ganz im Gegenteil. 30% Arbeitszeit über ein Jahr gestreckt, nur für die Begleitung des Projektes oder für die interne Projektleitung. Hätten wir das jetzt komplett alleine durchgezogen, glaube ich, hätte Philipp deutlich mehr Kapazitäten aufbringen müssen. Und die haben wir einfach nicht zur Verfügung und die können wir und wollen wir uns auch an der Stelle nicht frei halten.
Und Philipp, hast du da jetzt so, wenn du durch deine Erfahrungen heute drauf schaust, irgendwo Stellschrauben erkannt, wo du sagst, okay, wenn ich das jetzt nochmal machen müsste, würde, da gäbe es vielleicht nochmal Effizienzpotenziale oder andere Wege, die ich anders einschlagen würde?
Ja, hinterher ist man natürlich immer schlauer. Ne? Das ist nun mal so im Projektgeschäft. Ja, der Klassiker ist natürlich, wir hatten uns damals als allererstes das sehr optimistische Ziel gesetzt, dass wir nach 3 Monaten fertig sind. Das haben wir dann kurz vor Weihnachten haben wir das erkannt, dass das komplett unrealistisch ist. Dann war das nächste Ziel vom eigenen Sommerurlaub im Juni, das bis Ende Mai stehen haben, da wirklich auf Biegen und Brechen alles in die Waagschale geworfen, was halt nur irgendwie ging. Aber es war wirklich das Thema Schnittstellen einfach zu zeitintensiv, zu komplex. Aber definitiv würde ich mich immer wieder für diesen Anbieter entscheiden, weil diese Zusammenarbeit wirklich sehr viel Spaß macht, die sehr viel Innovation mit sich bringen und einen sehr tollen Spirit einfach in sich dann auch im Team haben. Die würde ich auf jeden Fall immer wieder präferieren. Nur ich würde selber für das Projekt einfach mehr Zeit einplanen, weil auch parallel der dynamische Tarif ja bei uns dann auch noch ausgeprägt wurde, wo sich mein Kollege drum gekümmert hat. Und dadurch, dass das eine Thema das andere Thema auch bedingt, waren wir natürlich dann auch auf gewisse Zuarbeiten dann auch mehr angewiesen. Von daher, um jemand anderen das vielleicht mitzugeben, der dynamische Tarif sollte im Idealfall erstmal komplett stehen. Das macht vieles einfacher und dann kann man sich mit dem Thema Hems und ja, IT-Themen dann besser auseinandersetzen, wenn einfach schon klar ist, wo liegen die Datenfelder, wie heißen die Bezeichnungen, wie ist die Tarifierung, wie ist der Geräteaufbau. Das macht alles dann schon viel, viel einfacher in der Umsetzung.
Ja, danke fürs Teilen eurer Learnings in der Rückschau. Philipp, wenn wir gegen Ende des Gesprächs nach vorne schauen, welche nächsten Schritte plant ihr für die Energy Connect App in diesem Jahr? Welche neuen Funktionen oder Erweiterungen stehen da bei euch auf der Roadmap?
Wir haben gerade erst angefangen um das schon mal groß aufzuziehen, uns ist es halt immer wichtig, dass das, was wir jetzt sozusagen veröffentlicht haben oder rausgebracht haben, dass wir das jetzt auch fortführen wollen. Natürlich spielt da auch dann unser Hersteller mit rein, die Integration der Hersteller, insbesondere im Bereich E-Mobilität, jetzt vor kurzem mit einem großen Update groß vorangetrieben haben. Aber was jetzt noch bei uns in den nächsten Monaten ansteht, ist natürlich das Content-Management-System, dass wir das nutzen wollen, um die Kunden auf Produkte und Informationen hinzuweisen. Die intelligenten Messsysteme, die Verbräuche, die werden auch Ende März, Anfang April in die App mit reinfließen, was auch nochmal ein gutes Feature ist, bedingt aber auch eben entsprechend die Schnittstelle, die wir ja aufgebaut haben. Dann werden wir auf jeden Fall uns noch mit dem Thema Kundenportal noch etwas weiter auseinandersetzen. Das haben wir grundsätzlich stehen und das funktioniert auch, dass ich in der App da reingehen kann. Wir brauchen da jetzt aber noch so eine Art Refresh-Token, dass man, wenn man sich innerhalb der App bewegt, dass man auch ohne erneute Anmeldung da drin landet. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen wild, aber im Endeffekt, wenn man auf dem Handy schon sich einwählt, schlägt er einen immer von vornherein schon E-Mail, Adresse und Passwort dann automatisch vor. Das wollen wir aber eben entsprechend noch mit unserem Kundenportalbetreiber finalisieren, dass man sich wirklich komplett reibungslos in der App dann bewegen kann. Und das nächste große Thema wird auf jeden Fall immer wieder sein, auch die Kolleginnen und Kollegen im Verkauf immer wieder schulen, weil das Thema Hems und dynamischer Tarif, das muss erst noch anlaufen. Und gerade wenn jetzt größere App-Updates kommen, wenn neue Funktionen reinkommen, wo finde ich die, wie funktioniert eigentlich die Integration? Da wollen wir jetzt dann vom Produktmanagement dann auch die Kollegen regelmäßig dann schulen und zur Seite stehen, damit dann die Kollegen, die dann direkt beim Kunden im Kontakt sind, auch das Produkt gut verkaufen können, vor Ort oder hier bei uns im Kundencenter.
Ja, dir wird nicht langweilig, glaube ich. Da wünsche ich dir und euch weiterhin viel Erfolg, ja, auf der Reise in die Prosumer-Welt und das Geschäftsmodell oder die Lösung, die ihr jetzt als Vorreiter vorantreibt und auf den Markt gebracht habt. Zum Abschluss eine Frage an euch beide. Wenn Stadtwerke und EVU aktuell überlegen, selbst mit HEMS-Lösungen oder Prosumer-Angeboten zu starten, was ist euer wichtigster Praxistipp, den ihr anderen Häusern mitgeben würdet?
Also aus meiner Sicht ist es erst einmal die strategische Ausrichtung des Unternehmens, aber auch des Vertriebes zu analysieren. Möchten wir in diesen Markt hineingehen? Sind wir dazu bereit? Passt es zu unserer strategischen Ausrichtung? Wenn das klar geregelt ist und klar definiert ist, wie bei uns beispielsweise, würden wir zunächst empfehlen, auch zu sagen, wir gucken uns mal die Zielgruppe an. Welche Zielgruppe ist das eigentlich? Wie groß ist die Zielgruppe? Und dann die Entscheidung zu treffen, make or buy. Wollen wir, das was ich eben auch gesagt habe, selber so eine App programmieren, selber so eine Lösung ins Leben rufen und auf den Markt bringen? Oder schließen wir uns beispielsweise so einer Prosumer-Plattform an, wie M3 sie anbietet? Die drei Schritte würde ich zuerst machen, bevor man dann tatsächlich ins operative Doing reingeht.
Und das Schlusswort gehört dir, Philipp.
Bei mir sind es zwei Dinge, die ich mitgeben würde. Einerseits natürlich jetzt aus Sicht des Projektleiters, plant für das Thema Zeit und Ressourcen ein, die Zuständigkeiten definieren, die IT rechtzeitig abholen und auch für das Thema empfänglich erstmal zu machen, weil ne, man hat sich vertrieblich damit jetzt schon vielleicht einige Monate beschäftigt. Aber wenn man jetzt irgendwie mit dem Namen Hems dann woanders im Haus erstmal um die Ecke kommt, muss man denen das erstmal vielleicht auch erklären, was eigentlich dahinter steckt. Das wäre wichtig. Was ich aber auch in der Praxis immer wieder sehe, ist, dass Energieversorger oder Stadtwerke sich sehr mit dem Thema Business Case beschäftigen, was auch vollkommen richtig ist. Ich würde mich aber davon lösen und sagen, das alleine muss sich irgendwie rechnen, sondern man muss das als Verbundthema sehen. Nämlich, ich kann mein Commodity-Geschäft mit dem Non-Commodity-Geschäft miteinander verbinden. Und der entscheidende Punkt ist aber, den ich als besonders wichtig sehe, ist, man sollte auch berücksichtigen, was passiert, wenn einer dieser Kunden dieses Produkt bei uns im Hause nicht finden und woanders sich holen. Wir reden jetzt ja hier über Ein- und Zweifamilienhausbesitzer. Die haben in der Regel dann schon, wenn sie EDL-Produkte haben, 6.000, 7.000, 8.000 Kilowattstunden Und das schmerzt richtig, wenn die weggehen. Von daher würde ich mal in den Ring werfen und sagen, man sollte auch berücksichtigen, welche Deckungsbeiträge einen dadurch verloren gehen, wenn man nicht ein solches Produkt im Sortiment hat. Und dann stellt man fest, das geht sehr schnell.
Ja, Thomas und Philipp, ich danke euch ganz herzlich für die offenen Einblicke heute in euer Innovationsprojekt und auch in die Learnings aus den ersten Monaten nach dem Go Live. Ich glaube, man hat heute sehr gut gesehen, dass Prosumer-Geschäft kein Buzzword mehr ist, sondern ein ganz konkretes Entwicklungsfeld für Stadtwerke. Also vielen Dank euch beide heute fürs Teilen eurer Erfahrungen.
Wir danken dir, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Wenn euch interessiert, wie ihr in eurem Stadtwerk oder EVU solche Prosumer-Modelle wie in Iserlohn konkret umsetzen könnt, genau darum geht es auch in unserer Prosumer-Initiative. Der Netzwerkpartner in Kooperation mit M3, die Mitte April startet. Dort arbeiten wir mit Mitgliedsstadtwerken gemeinsam daran, genau solche Geschäftsmodelle strukturiert aufzubauen, also von der Strategie zur konkreten Umsetzung. Wenn ihr Mitglieder der Netzwerkpartner seid und euch noch nicht für die Initiative angemeldet habt, dann meldet euch bis zum 7. April bei meinem Kollegen Tonio Profanta. Den Kontakt findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleibt energiegeladen.